Lauda.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if. Herzlich willkommen. Hier sitzt jetzt bei uns Dr. Simone Koch. Sie wird uns heute ein paar Sachen sagen über Hashimoto, denn ich weiß gar nichts darüber, beziehungsweise über die Schilddrüse. Denn hallo Simone erstmal.
Hallo, grüße euch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Du wurdest uns empfohlen von vielen Followerinnen, von ganz vielen auch Betroffenen. Und du kennst, man kennt dich auf dem Schilddrüsenmarkt. Wie darf ich dich vorstellen? Du bist Ärztin, du bist Autorin und spezialisierst dich so ein bisschen auf die Ernährung. Wie kommst du, dass du dich so darauf spezialisiert hast? Erzähl mal was.
Also ich bin Ärztin aus Berlin. Ich bin Ärztin für funktionelle Ernährungs- und Umweltmedizin. Und ich bin eigentlich Gynäkologin. Das war mein allererster Job sozusagen. Ja. Und wie kam es darauf, dass ich mich da so drauf spezialisiert habe? Ernährung war schon immer ein ganz großes Thema für mich. Das hat mich schon wahnsinnig interessiert im Studium und vorher eigentlich auch schon. Also schon als Jugendliche habe ich mich mit ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen beschäftigt und so. Und zu Hashimoto kam ich dann durch Eigenerfahrungen sozusagen. Aha. Nach der Geburt meines ersten Kindes hatte ich den ersten schweren Schub einer postpartalen Thyroiditis. Postpartal heißt nach der Geburt auftretend. Und ja, das war damals für mich ziemlich traumatisch und vor allen Dingen der Umgang damit war sehr traumatisch, weil alle Kollegen, zu denen ich gegangen bin, immer nur gesagt haben, ich hätte eine Depression, also eine postpartale Depression, ja, und mir absolut nicht helfen wollten. Und ich war mir einfach völlig sicher, ich bin nicht depressiv, sondern irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Und dann endete das am Ende dann daran, dass ich mir selber Blut abgenommen habe und dann festgestellt habe, dass halt mit meiner Schilddrüse massiv was nicht stimmt.
Krass.
Und ja, also das, so kam ich dann vermehrt dazu und habe dann halt, so wie ich bin, quasi alles irgendwie darüber gelesen, was ich irgendwie finden konnte, habe mich ganz, ganz viel damit beschäftigt, mit alternativen Methoden dazu beschäftigt. Und das war halt insofern, ja, bin ich dann da voll reingekommen und dann kamen immer mehr Patienten zu mir in die Gyn, weil sie was wissen wollten über Hashimoto-Thyroiditis, weil sich das umgesprochen hat. So, ja, die Frau Dr. Koch, die kennt sich da gut aus. Und daraus kam dann irgendwann die Idee, mich mit eigener Praxis selbstständig zu machen. Und wir sind in der Praxis spezialisiert auf Autoimmunerkrankungen, aber auch auf alles an chronischen Erschöpfungen. Im Prinzip dieses, was heute eigentlich so der Hauptgrund ist, warum man zum Arzt geht, irgendwie fühle ich mich nicht so gut, womit halt die meisten anderen Ärzte relativ wenig anfangen können, weil es ist halt kein Schnupfen, kein sonst irgendwas, sondern es ist halt so unspezifisch. Mir geht's halt nicht so gut. Ja, und so kam ich dazu und das ist so ein bisschen mein Hintergrund dabei. Und ja, dann kam mit der Zeit, dass ich habe einen sehr, ich würde schon auch sagen erfolgreichen, aber vor allen Dingen sehr stark bespielten Internetauftritt und Instagram-Account. Und dann hat mich eine Patientin gefragt, die schon ein Buch geschrieben hatte, ob wir nicht zusammen eins schreiben wollen über Hashimoto-Thyroiditis. Ah. Und so kam es dann zu Happy Hashimoto, das mittlerweile ein Bestseller ist im deutschen Bereich über Hashimoto. Und in der Folge dann ja bei anderen Verlegen zum Buch Autoimmunhilfe über Ernährung und Autoimmunerkrankung, wobei Autoimmunhilfe echt ein Buch über Ernährung ist, was wirklich jeder lesen kann und wo es viele, viele gute Tipps für jeden drin gibt. Und und jetzt kommt demnächst das Kochbuch zum Happy Hashimoto Buch.
Ach,
dann
geil.
Ein weiteres,
das ist mega schlau,
sehr intensives über chronische Erkrankungen Mitte des Jahres. Also meine Story sind, und wie es gelaufen
ist. Das sind News für mich. Cool, mega. Das freut mich. Das ist immer noch, also dass es so wenig gibt auf dem Markt und dass du dich jetzt so spezialisierst, das ist perfekt. Das ist wirklich der Hammer. Genau. Und wie würdest du sagen, du hattest nach deinem ersten Kind, oder hast du ein Kind oder mehrere Kinder?
Zwei. Ich habe zwei Kinder.
Das heißt, du hast nach dem Befund noch ein Kind bekommen?
Genau, ich habe dann noch ein zweites Kind bekommen, hatte auch nach dem zweiten, allerdings da nicht sofort, also nach meinem ersten Kind war das halt relativ sofort unmittelbar nach der Geburt. Bei der zweiten war ich ja vermeintlich ein bisschen schlauer, hatte mir dann mehr Hilfe gesucht, war schon darauf vorbereitet und so weiter. Und dann ist aber was passiert, wo ich nicht mit gerechnet habe. Nach dem zweiten musste ich dann 6 Wochen nach der Geburt des zweiten musste ich wieder als High-Intensity-Intervalltrainerin arbeiten, was ich damals viel gemacht habe, weil meine Wochenbettsvertretung krank geworden ist und nicht mehr da war. Und nach 8 Wochen habe ich wieder auch als Gynäkologin wieder voll angefangen zu arbeiten.
Krass.
Das hat mich dann letztlich, also das habe ich dann 3-4 Monate durchgehalten, aber dann hat es mich halt auch völlig aus der Bahn geschossen. Und dann hatte ich nach dem zweiten nochmal einen ganz schweren Schub, da habe ich dann 30 Kilo an Gewicht zugenommen.
Das gibt so richtig Schübe dann, ja?
Das ist nicht immer so.
Also Stress.
Also es gibt schubweise Verläufe. Bei mir ist es halt anscheinend relativ stark so. Es gibt auch die progressive Verläufe, das heißt, es wird zunehmend langsam schlimmer. Also gibt es unterschiedliche, aber bei mir waren halt, also zumindest mehrfach relativ schwere Schübe und retrospektiv, also jetzt auf mein ganzes Leben betrachtet, hatte ich halt wahrscheinlich auch schon sehr lange damit zu tun, aber es war halt ganz, ganz viele Jahre unerkannt. Und,
das heißt und vor der Geburt schon?
Genau, ja, denke ich.
Das ist erst nach der Geburt erkannt worden.
Ein, zwei Fragen. Wie hat man das plötzlich oder hat man das schon die ganze Zeit? Also stellst du das fest und hattest es aber schon lange oder stellst du es fest und hast es halt wahrscheinlich so die letzten 1-2 Jahre dann bekommen oder wie
gibt's
weiß man
beides?
Das?
Gibt's beides. Also ich beschreibe das immer so, dass man sich das vorstellen kann wie ein Fass, so ein klassisches Weinfass, was es halt früher gab, mit so Branchen an den Seiten und dann so Metallringen drumherum. Und je nachdem, wie die genetische Grundvoraussetzung ist, ist das Fass kleiner oder größer. Das heißt, wenn ich eine genetische Grundvoraussetzung habe, eine Hashimoto-Thyreoiditis irgendwann in meinem Leben zu bekommen, dann ist das Fass entsprechend klein. Und jedes Ereignis, was passiert, also stressige Ereignisse, Geburten, vielleicht der Tod eines nahen Menschen, sonstige Traumata, irgendwelche Erkrankungen, schwere Grippe, EBV-Infektion, sowas alles, das bringt immer Wasser ins Fass und wenn das Fass voll ist, dann läuft es über und dann kommt die Erkrankung zum Tragen. Und es ist halt nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt der Grund, also der Grund war, dass ich so schnell wieder angefangen habe zu arbeiten, also, sondern es war einfach das letzte bisschen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und die einzelnen Branchen, also die einzelnen Bohlen quasi des Fasses, das ist das, was uns schützt und das ist dann sowas wie zum Beispiel Vitamin D, Magnesium und so weiter. Und wenn halt da kann man sich, ich finde, das kann man sich halt sehr eindrucksvoll und gut vorstellen, wenn das halt, wenn die Branche quasi abgebrochen ist, weil man halt zum Beispiel einen schweren Vitamin D-Mangel hat, dann läuft da halt schon viel früher Wasser aus dem Fass und dann kann man es halt kurzfristig sich wieder kitten, indem man den Vitamin-D-Spiegel auffüllt und dann ist es erstmal wieder weg, aber dann war halt die Ursache für die Erkrankung nicht der Vitamin-D-Mangel und es ist dann auch nicht in Anführungsstrichen geheilt, dadurch, dass man Vitamin-D zuführt, sondern man hat wieder erstmal ein bisschen mehr Platz im Fass und trotzdem kann es aber eben sein, wenn man dann nicht auf sich achtet und weiter so macht wie bisher, dass halt das Fass irgendwann überläuft.
Und, krass.
Also so erkläre ich das. Und bei mir wahrscheinlich, also wenn ich halt so zurückgucke, ich hatte im Studium Phasen, wo ich wirklich ständig in der Vorlesung eingeschlafen bin. Und zwar so schlimm, dass ich beim Schreiben eingeschlafen bin. Also es gab ganz viel Aufzeichnungen, wo so der Strich nach unten ging, wo ich halt während ich mitgeschrieben habe, eingeschlafen bin, weil ich nichts dagegen tun konnte. Und ich dachte halt damals, das wäre quasi normal. Also dass ich halt einfach, weil ich immer so früh aufstehen musste und irgendwie nicht genug Schlaf kriege und so. Und inzwischen weiß ich halt ganz viel und ich hatte halt auch, also ich habe auch eine Zöliakie, also eine andere Autoimmunerkrankung, wo man keinen Weizen verträgt oder kein Gluten. Und ich dachte zum Beispiel auch, dass es normal ist, dass der Bauch immer wehtut, wenn man da drauf passt, weil ich das nicht anders kannte. Und das, glaube ich, ist halt bei ganz vielen so, dass sie halt ihren, ja, ich nenne das immer Zombie-like-Zustand, in dem viele halt durch die Gegend laufen, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass man halt denkt, das ist einfach der Normalzustand.
Und so geht's mir auch. Also ich habe zum Beispiel diese ganzen Symptome wie mir ist ständig kalt, ich bin müde, ab und zu depressive Verstimmungen, dadurch sehr schlimmes PMS. Also alle Symptome, die im Hashimoto-Buch geschrieben stehen, habe ich und bin plötzlich so, ach so, das ist eine Krankheit, die ich da habe. Das ist nicht so, ich bin depressiv oder müde oder mir ist immer kalt, sondern das gehört alles so zusammen. Und das ist so verrückt, das einmal so eine Diagnose zu bekommen. Also so, ich finde es auch gut, eine Diagnose zu bekommen, einmal zu wissen, ach so, das ist eine Krankheit.
Genau, also das hilft halt auch ganz vielen. Ja, also wie das bei mir eben auch war, dass ich war wirklich bei, weiß nicht, 5 oder 6 verschiedenen Ärzten, dann auch bei Heilpraktikern, weil ich halt nicht mehr weiter wusste und habe immer nur gehört, ja, es ist eine postpartale Depression. Und hat mir tatsächlich eine Heilpraktikerin vorgeschlagen, da war mein Sohn halt 4 Wochen alt, hat sie gesagt, ich solle mal 2-3 Wochen alleine an die Ostsee fahren, um mich zu erholen. Und das war so ihr Vorschlag für meine Symptome. Ich gesagt, haben Sie mir zugehört? Ich habe ein 4 Wochen altes Kind. Was bitte?
Ja, Oh, wow. Oh Mann.
Okay, und können wir noch einmal erklären, was Hashimoto ist für Leute, die noch nie damit in Berührung gekommen sind? So ganz einfach erklärt irgendwie.
Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das heißt, das Immunsystem des Körpers fängt selber an, die Schilddrüse zu zerstören. Das ist, glaube ich, so das, was grob zusammengefasst am einfachsten zu verstehen ist.
Absolut.
Und woher kommt das? Warum bekommt man das? Und wer bekommt das?
Das wissen wir nicht so hundertprozentig genau. Also das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin schon gesagt habe, also mit der Fasstheorie. Also es scheint halt einfach die Fülle an externen Stressoren in der heutigen Welt zu sein, die dafür sorgen, dass also immer mehr Menschen das bekommen. Autoimmunerkrankungen sind so die Pest der heutigen Zeit. Also es ist wirklich extrem zunehmend. Und es scheinen halt die vielen Giftstoffe zu sein, die auf uns einwirken, wovon viele hormonelle Wirkungen haben. Es scheint unsere Art zu leben zu sein, auch dass wir nicht mehr wirklich einen externen Stressoren für unseren Körper ausgesetzt sind. Also unser Geist, unsere Psyche ist immer mehr Stressoren ausgesetzt und unser Körper hat kaum noch Stress. Es ist nie kalt, wir müssen nie Hunger leiden, wir haben nie irgendwas, wo wir uns wirklich anstrengen müssen. Und es gibt viele, die halt auch die Theorie haben, dass das dazu führt, dass der Körper sich dann gegen sich selbst wendet, weil ihm halt eben diese äußeren Belastungen sozusagen fehlen, gegen die er sich sonst wehren müsste. Wir schlafen zu wenig, wir essen nur noch Quatsch. Und wirklich auch vor allen Dingen dieser massive Stress. Und wer bekommt das? Vor allem leider Frauen. Also das Verhältnis von Männern zu Frauen ist 1:10. Wahrscheinlich.
Es gibt aber auch Männer.
Es gibt auch Männer,
zum Beispiel auch
nicht.
Es gibt auch Männer. Und die haben auch gleiche, das ist das Gleiche bei Männern, auch dass die dann so Hormonschwankungen und Müdigkeit und Kälte und sowas haben?
Ja, ja. Also das ist im Prinzip.
Ach krass, das ist ja interessant.
Also das sind, was du jetzt gesagt hast, das sind ja die klassischen Unterfunktionssymptome. Man muss sagen, also dadurch, dass die Hashimoto-Thyreoiditis halt eine Autoimmunerkrankung ist und das Immunsystem ein wahnsinniger Energiefresser ist und das T3 aus der Schilddrüse für ganz, ganz viele Funktionen im Körper zuständig ist, ist es halt so, dass fast alle Systeme irgendwie betroffen sein können. Aber das sind halt das, was du genannt hast, also so sich kalt fühlen, Haarausfall, Gewichtszunahme, Müdigkeit, Erschöpfung, das sind die klassischen Unterfunktionssymptome. Wenn man die Hashimoto-Thyreoiditis an sich nimmt, kann man wirklich 5-6 Seiten in einem Buch nur mit den Symptomen füllen. Also viele haben Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, Panikattacken, Sehstörungen, Wassereinlagerungen. Also, und die Liste geht weiter. Also es kann halt alles Mögliche da mit hinterstehen.
Ja, krass. Ja, das ist echt heftig. Also das ist ja auch irgendwie so eine, wie du ja auch meintest, so eine Neuzeiterkrankung. Also die gibt es ja, oder zumindest, dass man davon weiß, gibt es ja noch nicht ganz so lange. Und wie kann man das dann, wenn dann, für sich feststellen? Weil es gibt ja bestimmt auch, klar ist mir auch mal kalt, klar habe ich auch mega die Hormonschwankungen, aber das kann dann auch PMS sein. Und klar, also weißt du mal, woran stelle ich fest, ob es jetzt... Also wie komme ich überhaupt darauf, ob das sein könnte oder wie teste ich das oder wie vermute ich überhaupt, dass das sein könnte?
Also eine Schilddrüsendiagnostik gehört meiner Meinung nach, das sehen halt leider viele anders, aber auf jeden Fall, wenn jemand sich unwohl fühlt, dazu. Und dann vor allen Dingen nicht nur den TSH, also der TSH ist das, was standardmäßig in der Praxis so gemessen wird und ist der Wert, also wir haben verschiedene Zentren. Es gibt halt einmal im Gehirn den Hypothalamus, das ist so die Schaltzentrale, wer Alles steht Kopf von Disney gesehen hat, da gibt es ja die Schaltzentrale, wo irgendwie Freude und Kummer und so sitzen. Das ist quasi der Hypothalamus, wo alles miteinander verschaltet wird. Und der gibt dann Signale weiter an die Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse, die hängt so ein bisschen unterm Gehirn und ist quasi so der Vorsteher, die dann Aufgaben verteilt an alle anderen. Und die Hypophyse...
Das ist der Chef.
Das ist der Chef, genau. Der Chef quasi im Gehirn, der macht das TSH. Das heißt, TSH ist eigentlich gar kein Schilddrüsenwert, sondern ein Hirnwert. Und das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen, weil... Wenn der Körper quasi gar nicht möchte, dass die Schilddrüse stark stimuliert wird oder so, kann der TSH völlig normal sein, obwohl die Schilddrüsenfunktion total schlecht ist. Und andersrum. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich das klarzumachen, dass der TSH nicht die tatsächliche Funktion der Schilddrüse abbildet. Und das ist aber was sich leider noch nicht so rumgesprochen hat in der Medizin, beziehungsweise es hat viel leider auch was mit Kasseübernahme zu tun. Also die Kasse bezahlt halt üblicherweise nur den TSH. Und dann gibt es den freien T3 und den freien T4. Das sind die tatsächlichen Schilddrüsenwerte. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass die mitbestimmt werden, um zu gucken, ist hier denn was im Argen? Und dann guckt man nach Antikörpern, also das ist halt dann das, womit man die Autoimmunerkrankung selber nachweist. Und da gibt es einmal TPO-Antikörper, Thyroxinperoxidase, das sind die häufigsten. Dann gibt es Thyroglobulin-Antikörper, die werden abgekürzt als TAC. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen Antikörpern, die wir leider so im Labor noch nicht messen können, den wir nur aus der Forschung kennen. Das heißt, es gibt leider auch Hashimoto-Thyreoiditis, die sich gar nicht im Blut nachweisen lässt. Und da hilft dann nur ein Ultraschall, weil im Ultraschall kann man sehen, dass die Schilddrüse entzündet ist. Also da kann man dann so Entzündungszeichen sehen. Und das wären so die Basisdiagnostiken, die man machen sollte, wenn man wissen möchte, ob es vielleicht eine Hashimoto-Thyreoiditis ist. Und es kann eben auch sein, das ist auch wichtig, dass nur die Antikörper hoch sind und dass die normalen Werte bei der Kontrolle, aber alle anderen Werte völlig normal sind, weil halt häufig in der Anfangsphase der Erkrankung macht die so, die, was ich gesagt habe, diese Schübe durch und die können auch innerhalb von einem Tag laufen. Das heißt, es kann sein, dass ich Blut abnehme zu einem Zeitpunkt, wo die Werte völlig normal sind und ich habe trotzdem Phasen im Laufe des Tages, wo ich mich richtig beschissen fühle. Und das ist halt auch wichtig, das ist die sogenannte Phase 2 der Hashimoto-Thyreoiditis, also wo eigentlich alle Werte noch normal sind, aber die Erkrankung im Blut halt gut nachweisbar ist und wo es halt zu so starken Flackern sozusagen der Erkrankung kommt und da kann man sich auch schon sehr schlecht fühlen und das ist dann aber schwer zu diagnostizieren.
Ich saug gerade dein Wissen so krass auf, ich habe ja auch meinen Laborwert liegen und lese alles mit und gucke immer, ah, TSH, aha, FT3, aha, aha. Also ich war ja, ich war noch
und
nicht
ich
bei
nur
meiner...
so Bahnhof. Ja.
Ich bin so happy gerade, dass du da bist. Deswegen, ich kann dein ganzes Wissen aus dir rausziehen. Wir haben noch
Sie
mehr Fragen.
Sie sagt sich aus wie ein Blutegel.
Wir haben noch viel, viel mehr Fragen. Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die uns zuhören, auch Hashimoto haben. Und zwar das Thema Kinderwunsch. Erstmal.
Aber ich habe noch zu dem Thema vorher noch weiter. Wie man das nämlich genau feststellt, also du meinst natürlich, man nimmt dann Blut ab. Heißt, geht man dann zu seinem Frauenarzt oder zu seinem Hausarzt? Oder wie ist so ein normaler Ablauf, wenn man vermutet, dass man da jetzt irgendwie
mal gecheckt werden müsste?
Gehört?
Also theoretisch kann das jeder Arzt machen. Frauenarzt bietet immer den Vorteil, wenn man einen Kinderwunsch hat, da wären wir dann schon gleich beim nächsten Thema auch, dann ist das außerhalb des normalen Kassenbudgets. Das heißt, dann kann der Frauenarzt ein bisschen mehr machen und kann halt verschiedene Werte abnehmen, die sonst nicht möglich sind, weil die Kasse die nicht bezahlt. Also das nur so als kleiner Hint, dass man halt sagen kann, man hat Kinderwunsch und dann ist da halt einfach labortechnisch mehr möglich. Weil das Problem ist, der Hausarzt kriegt so für die Basisdiagnostik tatsächlich nur den TSH bezahlt und deswegen sind viele nicht so willig, mehr abzunehmen. Und wer dann der dann unauffällig ist, dann machen sie halt oft auch nicht mehr.
Frechheit.
Ja, und deswegen, kann man ja nicht sagen, ich bezahle
ja,
das? Also
kann
ich
man
möchte
schon.
Gerne alles testen.
Genau, also oft sagen die dann halt, ja, ist unsinnig und wollen das dann irgendwie trotzdem nicht. Aber wenn man halt sagt, ich habe das schon verstanden, ich muss das selber zahlen, aber ich möchte das wirklich gerne, dann geht das auch. Und es ist auch nicht so teuer. Also so ein komplettes Schilddrüsenpanel, wie das, was ich vorhin genannt habe, kostet 33 Euro üblicherweise.
Okay,
also insofern das ist halt was man dann
das sollte einem das ja auch wert sein. Aber wie komisch, dass sich dann, ich verstehe manchmal gar nicht so richtig das System dahinter, dass sich dann so Ärzte sträuben oder nicht ordentlich untersuchen und dass das Gesundheitssystem hat so einen ganz eigenwilligen Ablauf irgendwie.
Geld, ja.
Ja, also, Geld, aber man zahlt es ja dann sogar.
Ja, also warum das verstehe ich auch nicht, wenn die Leute das selber zahlen wollen, warum dann sich oft so gesträubt wird. Aber ansonsten ist das, was vielen nicht so klar ist, also auch Ärzte unterliegen dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsparagraphen, der besagt, die Behandlung soll nur das Nötigste umfassen, um die was wirtschaftlich am günstigsten ist. Und das Nötigste bedeutet, dass man gerade so überlebt und nicht, dass es einem super geht. Das sieht das,
cool.
Das sieht das Gesundheitssystem tatsächlich nicht vor. Und das ist vielen nicht klar.
Ja.
Und das ist keine Bösartigkeit der Ärzte, sondern es ist wirklich im Zweifelsfall, als wenn man, das ist wie eine Steuerprüfung. Als Arzt kann man, wenn man Pech hat, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung kriegen. Und dann muss man alles, was gegen diesen Wirtschaftlichkeitsparagraphen verstoßen hat, muss man dann nachträglich selber zahlen. Und das kann halt so einen kleinen Hausarzt echt das um die Ecke bringen finanziell.
Ja. Auf Masse, das verstehe ich schon. Das ist auch absolut, also klar. Ach so. Wir haben die 40-minütige Zeitbeschränkung in Ihr Gruppenmeeting entfernt. Okay, ja. Cool.
Danke, Zoom.
Danke, Zoom. Sehr nett. Cool.
Aber wir nehmen ja noch weiter auf über unsere anderen Tools, ne? Deswegen geht es ja, oder?
Ja, nee, das, Sie meinten auch, Sie.
Es läuft weiter.
Wir können
alles
quasi
gut.
Weiter.
Alles
okay,
genau.
Okay, gut. Bevor wir zum Kinderwunsch kommen, habe ich doch noch eine andere Frage, weil das Thema ist ja noch mal größer. Ich habe noch ein paar Hörerinnenfragen dabei und da habe ich gerade eine rausgefischt und zwar zum Thema, wie stark kann Hashimoto die Stärke der Periode beeinflussen? Habe das Gefühl, dass meine Periode so viel stärker und schmerzhafter geworden ist und PMS, hello, oder hat das was mit anderen hormonellen Prozessen zu tun im Körper? Das würde ich auch gerne wissen, weil ich habe das Gefühl, dass mein PMS viel schlimmer ist als bei anderen, dass ich wirklich eine schwere Depression habe kurz vor meiner Periode.
Hashimoto beeinträchtigt das ganz, ganz stark. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da ausholen soll. Also tatsächlich, also zum einen liegt es halt tatsächlich daran, wie der T3-Spiegel so ist. Und bei vielen ist es halt, wenn man die Schilddrüse vernünftig einstellt, am besten mit einer T3-haltigen Medikation, also wenn diese Beschwerden auftreten, dann wird es oft schon sehr, sehr viel besser. Also das ist das eine. Also die Schilddrüse hat direkten Einfluss, unsere Haupt hormonellen Organe, also der Eierstock, die Schilddrüse und die Nebennierenrinde, die beeinflussen sich alle ganz stark gegenseitig. Und wenn eins nicht richtig funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht mehr gut. Mhm. Und der Eierstock hat ganz viel T3-Rezeptoren, also für das freie Hormon der Schilddrüse, das aktive Hormon der Schilddrüse. Und die Schilddrüse hat ganz viel Rezeptoren für Östrogen. Und dadurch beeinflussen die sich halt sehr stark gegenseitig. Also hier liegt einer der Gründe. Und der andere Grund liegt da, warum auch Frauen so häufig Hashimoto bekommen. Durch die hohen Östrogenmengen, die wir haben, muss viel mehr in der Leber entgiftet werden. Also Östrogen muss tatsächlich auch über Wege, wo sonst Giftstoffe drüber laufen, entgiftet werden. Und bei der Hashimoto-Thyreoiditis laufen die oft nicht gut und haben oft Schwierigkeiten mit dem Abbau. Und dann kommt es zum Anfall sogenannter toxischer Metaboliten. Das sind Abbauprodukte des Östrogens, die sehr stark noch wie Östrogen wirken, die normalerweise, wenn alles sauber läuft, nicht anfallen sollten. Das kann dann halt auch mit diese Beschwerden auslösen, weil die halt noch ähnlich stark oder sogar noch stärker wirken als Östrogen und dann eben diese starken Symptome mitmachen können. Also sowohl starke Blutungen als auch vor allen Dingen psychisch. Also die werden auch als Katecholöstrogene bezeichnet. Das heißt, die wirken einerseits wie Östrogene und andererseits wie Stresshormone. Und das kann halt schon mal dafür sorgen, dass man ja ein bisschen gaga ist zu bestimmten Zeiten des Zyklus.
Ja, scheiße.
Und das bekämpft man mit Medikamenten? Also was bekommt man, wenn man Hashimoto hat? Bekommt man dauerhaft Medikamente?
Ja, also viele haben das Ziel, die nicht mehr zu nehmen. Das nennt man dann Remission. Also wenn die Schilddrüse quasi aufhört, sich selber zu zerstören, weil Heilung darf man es nicht nennen bei Hashimoto, weil die Veranlagung bleibt halt immer bestehen. Man kann halt in Remission gehen. Aber prinzipiell, also viele müssen, also ungefähr bei 30% der Leute kann man eine Remission erreichen, die brauchen dann nichts mehr nehmen. Aber die meisten müssen Hormone nehmen und da gibt es halt verschiedene Optionen. Also ich hatte jetzt schon gesagt, ich präferiere halt was mit T3, weil es einfach den meisten Leuten da besser geht. Ich arbeite sehr viel mit natürlichem Schilddrüsenextrakt. Das ist Schilddrüse vom Schwein üblicherweise. Die dann ja quasi zermahlen wird und dann als Medikament gegeben wird. Warum? Die Schilddrüse produziert eigentlich 30 verschiedene Hormone, nicht nur 2, 3. Und das ist halt, dann hat man die alle mit drin. Und dann gibt es halt L-Thyroxin, das ist so der Standard, das gibt man normalerweise immer. Und dann gibt es halt auch chemische Medikamente, die Novotyral, die T3 und T4 enthalten als Kombi.
Und würdest du sagen, dass man mit den Medikamenten, würdest du sagen, dass man mit den Medikamenten und vielleicht der richtigen Ernährung, worauf wir auch noch gleich zu sprechen kommen, dass man da wirklich damit dann diese Revision erreichen kann?
Definitiv nicht. Also die Medikamente sind eine rein symptomatische Behandlung. Also damit tut man nichts gegen die Hashimoto-Thyreoiditis selber. Also die Autoimmunerkrankung wird dadurch...
Wenn man
schwarzes Panzertape über eine rote Warnleuchte klebt, die leuchtet dann halt nicht mehr. Aber
sie ist noch da.
Sie ist noch da, genau. Und diese ganzen Probleme halt eben, wie zum Beispiel mit der Leber und also dieses autoimmune Geschehen selber, wird dadurch nicht unbedingt besser. Also es kann zum Teil, wenn man mit Schilddrüsenextrakt behandelt, dann kann man die Schilddrüsenfunktion so weit drücken, dass die Schilddrüse selber nichts mehr tun muss. Ich nenne das dann halt immer, also ich sage zu meinen Patienten immer, wir schicken die dann mal in Urlaub, damit sie sich erholen kann. Und das kann halt schon dazu führen, dass auch die Autoimmunreaktion dementsprechend niedriger wird, weil die Schilddrüse muss ja nichts mehr tun, also wird sie auch nicht mehr angegriffen. Und das kann das Geschehen verbessern. Aber das ist nur einer von ganz, ganz vielen Punkten. Also all das, was ich als Ursachen genannt habe, zu wenig Schlaf, Übergewicht, falsches Essen, Auseinandersetzung mit unzähligen Giftstoffen, massiver Stress, vor allen Dingen bei uns Frauen, diese Überforderung zwischen Mutter, sexy, hexy, Karriere, Frau und was wir sonst noch alles perfekt machen sollen. Das ist halt, sind auch alles ganz wichtige Punkte und es ist auch immer mal wieder bei Patienten, ich kann alles machen, ich kann 40 Supplements jeden Tag nehmen, ich kann die beste Medikation haben, täglich meditieren und weiß ich nicht, wenn mein Mann ein Arschloch ist, der mich den ganzen Tag fertig macht, dann wird befürchtungsweise leider die Erkrankung nicht besser werden, bis man sich da nicht rausgezogen hat. Und ist halt leider bei solchen Sachen.
Psychosomatisch auch, also schon sehr, ne?
Ja, also Psychosomatik finde ich immer schwierig. Also das ist auch was viele Haschis gar nicht gern hören, wenn man sagt, das wäre psychosomatisch. Haschis.
Nicht schürt das meine ich.
Ja,
genau. Nicht, dass es dadurch bedingt ist, sondern dass es das schürt noch, dass es
Feuer zum
stärker wird.
Also was so als neues Stichwort ist, Psychoneuroimmunologie. Das heißt, es bezieht sich alles aufeinander, also psychologisch, neurologisch, immunologisch, hängt alles zusammen. Und wenn man gegen das eine nicht vorgeht, wird das andere halt auch nicht
besser. Ja, wie es ja so oft ist, was aber so viele in der alten, guten alten Schulmedizin immer nicht so richtig sehen, ne? Dieses Ganzheitliche ist eigentlich mega interessant, dass du das zum Glück ja auch so behandelst, dass es was Ganzheitliches ist und eben nicht nur dieser eine Punkt, den man mit Medikamenten bekämpfen kann und dann ganz viel mit reinzählt.
Wobei es halt auch echt beidseitig ist. Also die Ärzte, klar, die behandeln das nicht ordentlich, aber viele Patienten erwarten halt auch, dass sie eine Tablette kriegen und dann ist alles wieder gut.
Ja.
Und es ist dann Enttäuschung von klar, beiden Seiten.
Einfach ist. Genau. Ist halt einfach, ne? Es ist so, okay, gib mir was, damit ich das wegkriege. Meine nächste Frage erübrigt sich fast schon, ob man das lebenslang hat. Also man drückt es und man ist aber veranlagt dafür. Heißt, man hat es schon noch, aber das Fass ist dann nicht mehr übergelaufen, sondern vielleicht hat man ein bisschen was abgelassen oder so.
Genau.
Oder wie würdest du es mit deinen Worten malen.
Ja, genau so, wie du das jetzt gesagt hast. Also Ziel ist es, dass wir so viele Eimer wie möglich aus dem Fass wieder rausschöpfen, damit wir Ruhe haben. Und man muss sich, finde ich, aber immer klar machen, dass das Fass halt voll bleibt. Also ich bin jetzt gerade hier ich bin gerade auf Teneriffa, weil ich habe gerade halt 2 Bücher in 2 Monaten fertig geschrieben. Und das war irgendwie krass.
Hör mal zu, Julia.
Krass, mega Belastung.
Jetzt los.
Und ich habe halt gemerkt, ich arbeite hier halt auch die ganze Zeit, aber ich habe halt gemerkt, ich brauche einfach mal irgendwie eine Abwechslung vom immer grauen Deutschland und vom Lockdown und Homeschooling und was da sonst noch alles so dranhängt. Ja. Und dann wollte irgendwie schade der Verlag ein paar Bilder vor toller Naturkulisse und hat gesagt, können wir nicht irgendwo hin.
Ach, Mensch, das ist ja doof.
Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn es sein muss.
Wie viele Seiten hast du in 2 Monaten geschrieben, wenn ich fragen darf? Also ungefähr?
Ja,
sind es 400 oder mehr?
Ja, ungefähr. Also,
krass!
Wow!
Du bist crazy. Ich habe beide so um die 200 Seiten. Also ja.
Ich freue gleich.
Ja, das ist aber auch wirklich.
Ich schreibe nämlich auch gerade ein Buch und habe bereits 20 Seiten geschrieben.
Ja. Das ist, glaube ich, auch eher so die Norm. Also.
Jeder in seinem Rhythmus, ne?
Ja, ja.
Jeder in seinem Rhythmus.
Ich habe noch eine Anschlussfrage und zwar von einer Hörerin. Und ich lese sie einfach mal vor. Kann es bei Hashimoto nach dem Ausbruch der Entzündungen wiederholt zu Schüben kommen oder bleibt die Medikation mit L-Thyroxin lebenslang unverändert?
Definitiv nicht. Also alles Mögliche kann eine Medikationsänderung nötig machen. Also erstmal zum Beispiel Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme. Also ich sage immer, eine große Wohnung braucht halt mehr Energie zum Beheizen als eine kleine. Das können die meisten sich gut vorstellen. Und wenn man halt, also ich konnte zum Beispiel, für mich war der entscheidende Schritt, um meine Medikamente absetzen zu können, ich nehme seit 2,5 Jahren keine mehr, war diese 30 Kilo, die ich zugenommen hatte, wieder abzunehmen. Dann war die Wohnung halt wieder viel kleiner. Und dann konnte meine etwas kleine Schilddrüse, also die halt durch die Schübe einfach nicht mehr so groß ist, wie das normal wäre, reicht aus, um die nunmehr kleine Wohnung zu beheizen. Und also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Und sehr stressige Phasen bedingen halt auch, dass man mehr braucht. Schwangerschaft bedingt, dass man deutlich mehr braucht. Also Schwangerschaft und Stillzeit erhöht den Bedarf um 30%. Also das ist ganz, ganz wichtig, da dicht dran zu bleiben. Und unser Körper, also normalerweise schwanken unsere Werte halt ganz, ganz stark. Deswegen fühlt man sich eben auch mit einer externen Medikation leider nie so gut, wie wenn die Schilddrüse das selber macht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel beschließe, Sport zu machen und laufen zu gehen, dann wird T3 deutlich nach oben gefahren. Wenn ich in eiskaltes Wasser gehe, dann wird T3 deutlich nach oben gefahren, um meinen Körper zu beheizen. Wenn ich faste, dann wird T3 ganz drastisch nach unten gefahren, weil Insulin und Schilddrüsenhormone auch miteinander agieren. Und der Körper das dann braucht, um halt sich selber Energie aus Fett zu machen. Also das hängt alles ganz eng zusammen. Und das sind halt alles Sachen, die natürlich nicht mehr funktionieren, wenn wir das von außen machen. Also viel schwieriger. Und das ist leider halt auch das, warum so eine engmaschige Betreuung eigentlich nötig ist, die leider fast nie angeboten wird.
Und halt ganz, ganz schwierig. Heißt, und heißt wenn, auch Intervallfasten auch nicht?
Doch. Aber man sollte halt sehr auf sich achten. Also, und wenn man eh schon viel Stress hat, also wenn man Phasen hat, in denen man sehr gestresst ist, dann würde ich in den Zeiten mal vom Intervallfasten abrücken. Und man muss einem einfach klar sein, zur Kontrolle der Schilddrüsenhormone, wenn man an so einem Intervallfasten morgen sozusagen, wo man halt dann schon 16, 17, 18 Stunden nichts gegessen hat, Schilddrüsenwerte und überprüfen lässt, sind die vielleicht deutlich schlechter, als sie in Wirklichkeit sind. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen.
Weil du meintest Diabetes, wir hatten ja beide Gestationsdiabetes und das ist im Zusammenspiel mit Hashimoto dann nochmal speziell einzustellen, wenn man jetzt schwanger ist oder schwanger werden will? Oder muss man da, der Arzt wird es ja wahrscheinlich dann passend mit Medikamenten abstimmen, aber das ist dann nochmal schwierig oder wie?
Naja, also Insulinresistenzen sind halt auch mit einer der Hintergründe, warum überhaupt Autoimmunerkrankungen entstehen. Und deswegen, also ja, vielleicht auch ein Risikofaktor, der dann halt eben da schon bestand, weil sie dem Körper Entzündung verursachen und andersrum verursacht Entzündung wieder Insulinresistenzen. Das ist halt wieder so ein sich gegenseitig bedingendes Ding. Und genauso eine Unterfunktion der Schilddrüse verursacht eine Insulinresistenz. Und eine Insulinresistenz kann halt dazu führen, dass die Schilddrüse nicht sauber arbeitet. Also die bedingen sich alle gegenseitig. Und wenn man halt einen Gestationsdiabetes hatte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man unter einer Insulinresistenz leidet. Was die meisten nicht wissen, weil Insulin wird halt fast nie gemessen. Und Insulin ist nicht gleich Zucker. Also Zucker kann noch 10, 20 Jahre super stabil sein, weil man macht ja nach dem GDM, macht man ja normalerweise nochmal diesen Test hinterher, um zu gucken, ob alles wieder gut ist. Und selbst wenn beim Zucker alles wieder gut ist, heißt das nicht, dass der Insulinspiegel auch wieder völlig normal ist.
Aha, okay.
Interessant.
Aber das ist erst relevant, wenn man dann schwanger ist, oder ist das jetzt auch im
Alter?
Das ist also, dann auch so.
Das ist tatsächlich, also sollte, ist das was, wo man auf jeden Fall für sich dran arbeiten sollte, weil es halt einfach, also dahinter steht, dass Autoimmunerkrankungen schlimmer werden, Demenzen, Stimmungsschwankungen, ja, die von dir angesprochenen Zyklusprobleme, das hängt auch alles mit zusammen und eine hohe Insulinsensitivität hilft halt, also ist halt super entscheidend für den Körper, um gut zu funktionieren. Also wer das wissen will, der nüchtern Insulin sollte auf jeden Fall unter 4 liegen. Das ist irgendwie 4 IEU-Einheiten pro Mikro, irgendwas, Mikroliter, glaube ich. aber also wichtig ist, der wird überall gleich gemessen unter 4 und optimalerweise unter 2. Und alles darüber ist im Prinzip der nüchtern Insulin. Das ist ganz, ganz wichtig, morgens auf nüchternen Magen. Und alles darüber ist eine Insulinresistenz. Und dann sollte man gucken, okay, wie werde ich das wieder los?
Aber das haben wir ja eigentlich getestet oder haben wir das nicht getestet?
Ziemlich sicher nicht. Also ihr habt wahrscheinlich ein OGTT gemacht, wo man Zucker trinken musste und dann wird geguckt.
Genau.
Und
nüchtern am Anfang.
Genau, und da wird nur geguckt, was macht der Zucker. Aber da wird nicht geguckt, was macht das Insulin.
Und ach so, Oh Gott.
um halt, und Angst. Also ziemlich sicher, also da wird halt nur geguckt, besteht auch hinterher noch ein Diabetes. Und der besteht dann Gott sei Dank nicht.
Ja.
Aber das heißt halt nicht, sagt nicht aus, ob man noch insulinresistent ist oder nicht.
Ah, das muss man ja dann mal machen. Macht man das dann, kann man das beim Frauenarzt einfach fragen? Können Sie mal
Insulin? Ja, im Prinzip schon. Also der wird halt wahrscheinlich verwundert gucken und denken, oh, schon wieder so ein nerviger Patient, der so eigene Ideen hat. Ja. Aber also vielleicht lässt er sich halt drauf ein und macht das mit. Also,
woher wüsste ich jetzt, wenn mein Insulin nicht in Ordnung ist? Kann ich auch, das sind auch so Stimmungsschwankungen oder irgendwie verschiedene.
Also klassische.
Ich weiß ja immer nicht, woher was. Ob
das jetzt, das ist halt das Problem.
Klar habe ich Stimmungsschwankungen, wie Sau. Aber weißt du, ist das jetzt was Ernstzunehmendes oder soll ich da was testen oder nicht? Also ich bin mega
launisch im Alltag.
Das hängt
halt alles krass zusammen. Also das ist halt eben immer das Problem. Ne? Die Schilddrüse hängt mit der Bauchspeicheldrüse zusammen, die hängt mit einem anderen zusammen. Aber an irgendeiner Stelle muss man ja anfangen. Also insofern, finde ich, macht es immer halt Sinn, an irgendeiner Stelle zu gucken. Und wenn man was gefunden hat, das dann erstmal zu versuchen. Und wenn man dann nicht weiterkommt, dann ans Nächste ranzugehen. Und was sind die Symptome? Ja, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, hartnäckige Gewichtszunahmen, wo man sich, vor allen Dingen am Bauch, die man sich vielleicht auch nicht so richtig erklären kann.
Das habe ich.
Ja. Viel auch so, also gestresst, so unnötig gestresst sein, Problem lang, also wenn man nicht so richtig ohne Essen, vor allen Dingen ohne Kohlenhydrate auskommen kann, also dass man dann schnell hangry ist, wie das so bezeichnet wird. Zyklusgeschichten, ganz, ganz viel, so kleine Hautanhängsel, so am Hals und unter den Achseln, Fibroma pendulans heißen die, das kennen manche auch, das sind auch Zeichen von einer Insulinresistenz. Bluthochdruck, wenn es halt nachher schon ein bisschen schlimmer wird. Und das Lipoproteinämien, also das mit den Blutfetten, was nicht so richtig funktioniert, Cholesterin zu hoch und so. Das wären so klassische Symptome. Aber wie gesagt, also er hängt halt auch alles mögliche noch mit dran.
Ja, okay.
Okay, dann kommen wir jetzt aber zum Kinderwunsch, oder? Seid ihr einverstanden?
Ja, nur noch eine Prozentfrage. Wie viel Anteil der Frauen haben Hashimoto?
Statistisch 10%. Ja. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. Also viele, muss man sagen.
Okay. Crazy.
10%.
Meine Frauenarzt hat es Volkskrankheit genannt.
Ja, hat er auch recht. Leider.
Ja.
Ja. Okay, dann jetzt aber Kinderwunsch bitte. Fanny, bist du wirklich bereit?
Ich bin bereit.
Ach, du willst ein Kind.
Aha. Ich bin bereit zu empfangen. Ja. Befruchte mich.
Also ist es mit Hashimoto wirklich schwieriger, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden?
Jein. Also man muss sagen, bei den allermeisten, weil zum Teil kursiert da ja auch echt, man könne nicht schwanger werden mit Hashimoto und solche Geschichten, das ist Quatsch. Also das ist einfach Quatsch.
Quatsch.
Und sehr viele Hashimoto-Patienten werden einfach sofort und problemlos schwanger. Also ich, wie gesagt, also ich arbeite auch, also meine beiden Kinder sind beide im ersten Versuchszyklus entstanden. Das war völlig unproblematisch. Und so geht es halt auch ganz, ganz viel. Es kann aber sein, wenn Hashimoto eben starke Auswirkungen hat auf den Hormonhaushalt, dass es schwieriger ist. Und also die Autoimmunerkrankung ist eben ja auch, wie ich das gesagt habe, ein Symptom von ganz vielen anderen Sachen, die nicht richtig laufen. Von Symptom schlechterer Leberfunktion, ein Symptom einer Insulinresistenz, ein Symptom einer Östrogendominanz. Und diese ganzen Geschichten, die können tatsächlich den Kinderwunsch beeinträchtigen und dazu führen, dass es halt schwieriger wird, schwanger zu werden. Aber grundsätzlich, also und wenn man noch in der Hypothyreose ist, also wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, eine Schilddrüsenunterfunktion kann schwanger werden stark beeinträchtigen, aber das sollte eigentlich der Frauenarzt wissen, dass halt jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion, der Kinderwunsch hat, wirklich strikt eingestellt werden muss, damit er dann eben zügig und gut schwanger werden kann.
Okay, das heißt, die Person bekommt dann Hormone, von denen du gesprochen hast, und damit kann man dann besser schwanger werden.
Genau, also und wenn man normal, also wenn man mit L-Tyroxin arbeitet, ist das Ziel ein TSH um und bei 1. Also das ist das Ziel zum Schwangerwerden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das halt auch wirklich eingehalten wird, weil das die Chancen, schwanger zu werden, massiv verbessert.
Okay. Und müsste man dann etwas einnehmen, also dass man ja sowieso so Folsäure oder irgendwas, gibt es noch so Tipps, was man so als ohne Arzt schon mal vorsorglich vielleicht mehr oder weniger nehmen sollte?
Also ein Punkt ist aber, dass es ein bisschen, also die meisten Hashimoto-Patienten kriegen geraten, sie sollen kein Jod nehmen. Tatsächlich, und das basiert auf Daten aus England, tatsächlich ist die englische Bevölkerung vielfach überjodiert. Das gilt aber leider überhaupt nicht für die deutsche Bevölkerung. Also es gibt da Folgestudien zu von der Schilddrüsengruppe aus Bielefeld und Professor Feldkamp, die sehr eindrucksvoll zeigen konnten, dass die Deutschen eigentlich alle, also die deutschen Hashimoto-Patientinnen eigentlich scheinbar alle einen Jodmangel haben. Und Jod ist halt auch super entscheidend für den Eierstock. Ohne Jod kann der Eierstock nicht richtig arbeiten. Und dementsprechend sollte halt zumindest der essentielle Tagesbedarf an Jod gedeckt werden. Das sind so 150 Mikrogramm Jod am Tag. Und dann ist ganz, ganz wichtig, wenn ich das extern zu mir nehme, dass nur 5-20% aus der Nahrung aufgenommen werden über den Darm. Das heißt, wenn ich eine Kapsel nehme mit 150 Mikrogramm Jod, dann kann es halt sein, dass davon nur 5% überhaupt in mir ankommen. Und das ist dann halt weiterhin viel zu wenig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also da kann ich sehr empfehlen. Also entweder aus meiner Zeit aus bei der Autoimmunhilfe, wo ich nicht mehr bin, aber meine Kurse gibt es halt noch, gibt es das Wissenspaket Jod. Und Jod und da ist halt Schwangerschaft und Stillzeit und so auch ein wichtiges Thema. Und Jod und Schilddrüse ein wichtiges Thema, um sich da halt einfach so ein bisschen zu informieren. Weil viele haben diese ganz dolle Angst vor Jod, was halt von den Ärzten auch sehr geschürt wird, was hinsichtlich Kinderwunsch super kontraproduktiv sein kann. Und dann war deine zweite Frage, war Folsäure. Ganz viele Leute mit Autoimmunerkrankungen haben eine Mutation, die heißt MTHFR-Mutation, wo Folsäure, also so klassische Folsäure, die sonst irgendwo drin ist, nicht richtig verstoffwechselt werden kann. Und die wird dann vom Körper umgebaut in wieder so Stoffe, die eher toxisch sind und vor allen Dingen neurotoxisch sind, das heißt nicht gut fürs Gehirn. Und dementsprechend würde ich, wer Hashimoto-Thyreoiditis hat, würde ich immer davon abraten, normale Folsäure zu nehmen. Also auch so dieses Folio aus der Apotheke oder so, ist halt normales Folat. Also normales ist gut, weil eigentlich ist es synthetisch, ne? Es ist rein künstlich hergestellt, was es in der freien Natur einfach nicht gibt. Sondern man sollte ein aktiviertes Folat nehmen, eine aktivierte Folsäure. Und die heißt dann Methylfolat oder 5-Methylfolat oder Kaliummethyl irgendwas oder so. Also Calciummethyl meine ich. Also da gibt es verschiedene Formen.
Also was muss man da in der Apotheke sagen?
In der Apotheke wird es halt schwierig. Also am besten, man kauft sowas nicht in der Apotheke. Weil also insgesamt würde ich von dem Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln in der Apotheke abraten. Weil alles, was da verkauft werden muss, muss durch ein Zulassungsverfahren und darf dann nicht mehr geändert werden. Das heißt, wenn da irgendein Beistoff drin ist, der eigentlich nach heutiger Sicht totaler Mist ist, müsste das völlig neu zugelassen werden. Und deswegen macht man das zum Teil nicht. Macht man das ganz viel nicht, weil es wahnsinnig teuer wäre. Nahrungsergänzungsmittel würde ich tatsächlich immer irgendwo bestellen oder so. Also weil man kommt billiger weg und man kriegt viel bessere Präparate. Also ich arbeite viel und gerne mit Naturtreue und Naturtreue hat auch ein echt tolles Kinderwunschpräparat und jetzt stelle ich gerade fest, ich glaube, es heißt Mutterfreude, aber ich sag's euch gleich. Aber da ist zum Beispiel Methylfolat und so drin. Das ist wirklich super schön, weil es halt sehr gut zusammengesetzt ist.
Also, und ist das für Kinderwunsch oder auch für Schwangerschaft?
Das ist für Kinderwunsch, genau, das heißt Mutterfreude und das ist halt Folsäure plus Mönchspfeffer, das ist halt, ja, es ist für Kinderwunsch.
Cool, das werden wir in die Shownotes packen, gut, sehr gut.
Eine Frage noch, weil es zum Thema gehört, weil ich habe auch eine Freundin, die hat Hashimoto, die nimmt die Pille. Kannst du vielleicht nochmal, es gibt ja einige noch, die die Pille noch nehmen, sage ich mal, und muss man da bestimmte Dinge beachten, dass man vielleicht schon, also es wird einem ja auch der Frauenarzt sagen, aber manche haben ja eben keinen guten, dass man die schon lange vorher absetzen muss oder ob das irgendwie miteinander zusammenhängt und schwierig werden könnte?
Hängt ganz stark miteinander zusammen. Ist da jetzt auch das, also würde sehr weit, da müsste ich sehr weit ausholen, also könnten wir schon eine ganze Stunde nur darüber reden. Also wer das interessiert, ich habe da schon diverse Interviews halt auch zu gegeben und ich habe letztes Jahr ganz viel Posts zur Pille geschrieben und warum das problematisch ist. Also bei Hashimoto würde ich grundsätzlich von der Pille ganz, ganz dringend abraten. Weil sie
das
das Geschehen massiv verschärft. Die Pille verursacht dem Körper chronischen Stress. Das ist einfach so, das lässt sich auch nicht schönreden. Und der kann halt mit dazu beitragen, dass die Erkrankung schlimmer wird oder zumindest halt nicht weggehen kann. Es ist halt auch durch diese Lebersachen, also was ich vorher gesagt habe, dass man es halt viel schwerer abbauen kann, kann es halt bei einer Hashimoto-Thyreoiditis sein, dass es viel länger dauert, bis sich ein normaler Zyklus wieder einstellt. Darauf sollte man halt auf jeden Fall vorbereitet sein und deutlich, also gucken, dass man sich halt einen relativ langen Zeitraum lässt. Weil bei manchen dauert es wirklich bis zu 10 Monate, bis sich alles wieder normal einstellt. Und manche brauchen wirklich einfach auch Hilfe. Also manche schafft der Körper nicht alleine, die brauchen Unterstützung. Da sollte man B-Vitamine vor allen Dingen nehmen, verschiedene andere Mineralstoffe, also Magnesium hier ganz vorne, um halt den Körper dabei zu unterstützen, weil die Pille sorgt dafür, dass der Körper massiv an Nährstoffen verliert. Die Pille ist ein Nährstofffresser. Und deswegen kann es sein, wenn man die Pille absetzt, dass zusammen mit der Hashimoto-Thyreoiditis, die halt ein massiver Nährstofffresser ist, dass es dann einfach nicht reicht, um den normalen Zyklus wieder anzuschmeißen. Und dann braucht man manchmal ein bisschen Hilfe.
Ich hasse welches Pille. Verhütungsmittel, ja, welches Verhütungsmittel empfiehlst du, wenn man Hashimoto hat?
Ich empfehle tatsächlich NFP, also natürliche Familienplanung. NFP hat immer noch irgendwie einen schlechten Ruf, obwohl das halt überhaupt nicht begründet ist. Vernünftig durchgeführte NFP hat einen Pearl-Index von 0,9. Das ist genauso gut wie die Pille.
Ach, krass.
Es gibt inzwischen so tolles Equipment da. Also es gibt zum Beispiel den Trackle. Das ist halt, der ist so groß wie ein Tampon, wird vaginal eingeführt, misst da die Temperatur, wertet das alles aus, leitet einen an, was man sonst noch bestimmen muss. Also man muss ja auch den Cervixschleim und die Cervixkonsistenz untersuchen lernen, aber das führt der einen halt auch an alles ran, sodass es wirklich dann sehr, sehr safe ist. Hat natürlich als Nachteil, dass man an den fruchtbaren Tagen andersweitig verhüten muss. Und das ist halt das, was viele nicht mögen. Das heißt halt dann Kondom
dann.
Genau, ja. Oder Diaphragma oder Portiokappe. Oh, ja. Also das sind halt auch Möglichkeiten. Sind alle ungefähr gleich sicher.
Ja, du bist dann, okay. Naja, das ist auch interessant. Das habe ich jetzt noch nicht so gehört von der Frauenärztin. Die meisten sagen dann, ja, gibt ja einige andere. Also ich habe zum Beispiel die Kupferspirale. Aber irgendwie ein bisschen gruselig finde ich es im Nachhinein jetzt trotzdem, dass die so eine kleine Entzündung da verursacht und ich deswegen nicht schwanger werden kann.
Genau, das ist halt auch der Punkt, der hier nicht so klar ist. Also man macht halt, man löst ein Entzündungsmilieu aus. Und die Frage ist halt, wenn ich schon eine chronisch entzündliche Erkrankung habe, möchte ich meinem Körper einen weiteren chronischen Entzündungsherd zufügen? Und krass, da würde ich halt ganz klar sagen, nein. Also und ich hatte selber auch ein Jahr lang die Kupferspirale und man blutet einfach stärker, man hat mehr Schmerzen. Was die Kupferspirale halt auch, worüber die wirkt, ist, die macht halt dieses Entzündungsmilieu und tötet, dadurch kommen ganz viele Lymphozyten, also die wandern dann ein in dieses Entzündungsmilieu und wenn dann Spermien kommen, dann machen die Lymphozyten die platt und töten die.
Das klingt nach Krieg.
Das ist der Krieg, genau, Krieg. Und das ist halt...
In mir tobt ein Krieg, so fühlt sich, das fühlt mich auch oft, ehrlich gesagt.
Und wenn das nicht funktioniert, und das ist was vielen, wo die Frauenärzte eigentlich nie drüber aufklären, was auch daran liegt, dass wir das nicht lernen, was schlimm ist, wenn das nicht funktioniert, wird man trotzdem schwanger. Und dann wirkt die halt darüber, dass sich das befruchtete Ei nicht einnisten kann, weil diese entzündete Gebärmutterschleimhaut halt ein feindlicher Ort ist.
Gleich.
Und dann wird es halt abgeschossen. Und das bedingt, dass man halt so nach 2,5 Wochen eine krass starke Blutung kriegt, wo man halt gar nicht checkt, was ist denn jetzt los, bitte.
Aha. Na toll. Ich stoße jeden Monat ein halbes Baby ab, oder was?
So ungefähr. Und das bringt einen natürlich hormonell auch total aus der Spur. Also man ist dann halt völlig daneben. Und ist halt... Und, also
oh Gott, ich will sie sofort rausnehmen.
Ich hatte das halt auch ein paar Mal und wenn man das halt selber dann zuordnen kann, dann weiß man halt auch, woran das liegt, also was das Problem ist. Und ach, wo ich halt gesagt habe, nee. Und das ist halt auch, also der Grund, warum die katholische Kirche die ablehnt, aber also der Grund, warum ich sie ablehne, weil es halt für die Frauen einfach eine krasse Belastung ist. Ne? Man verliert wahnsinnig viel Blut, man ist psychisch völlig aus der Spur.
Oh Gott, das erklärt so einiges gerade. Das öffnet mir gerade komplett die Augen, weil ich habe manchmal nämlich so richtig, ich verblute manchmal gefühlt. Ja. Oder kriege ich einfach, hätte ich sonst ein Kind bekommen vielleicht oder was?
Wahrscheinlich,
also das ist ja. Weil ich habe natürlich zu den fruchtbaren Tagen Sex, weil da habe ich ja auch mehr
deswegen,
Bock drauf.
Deswegen hat man ja die Scheißspirale einsetzen lassen.
Ja. Oh Gott, ich will sie sofort rausnehmen lassen. Aber natürliche Familienplanung, da habe ich echt auch ein bisschen Schiss. Wir reden jetzt, schweifen gerade ab kurz, aber es ist gerade so interessant, weil man hat schon irgendwie ein bisschen Schiss vor dieser natürlichen Familienplanung. Weil
das wurde ja auch jahrelang, also einmal natürlich in der Propaganda für die Pille, wurde uns halt intensivst indoktriniert, dass wir quasi nicht in der Lage sind, für uns selber zu sorgen.
Scheißpille.
und dann ist halt auch, also natürlich nur Kalendermethode oder irgendwie sowas funktioniert auch nicht, keine Frage. Und ein Restrisiko.
Also nicht nur mit der App, nicht nur über die App.
Nicht nur über die App, genau. Und ein Restrisiko, das ist halt auch, bleibt natürlich immer, aber bei jeder Art der Verhütung, außer man lässt sich die Gebärmutter rausnehmen. Und das ist halt auch, also auch, ich meine, wie viele Tropikinder gibt das? Also das ist halt, die Pille ist auch nicht 100%.
Das sind Tropikinder.
Trotz Pille.
Ach so. Tropi. Das könnte von meiner Mama kommen.
Ich liebe so, wie auch die Pi danach. Ich liebe es, die Pille danach. Pi danach.
Pi danach.
Genau. Frauenärzte sind nicht so kreativ.
Oh, schön.
Geil.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Thema. Also Kinderwunsch, wir haben jetzt natürlich nur oberflächlich angestochen, genau wie jetzt mit den Verhütungen, aber es ist gut und informativ. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Schwangerschaft mit Hashimoto. Wie ist es da? Muss man da Angst haben, dass die ersten 3 Monate nicht rumgehen? Oder wie ist es da? Hast du da Erfahrungswerte?
Ich bin kein Freund von Schönreden, leider ja. Also dass die Rate für Fehlgeburten und Frühaborte ist erhöht, wenn nicht alles optimal läuft. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Also statistisch gesehen erhöht sich der Bedarf in der Frühschwangerschaft um 30% an Schilddrüsenhormonen. Das heißt, es sollte eigentlich mit dem Eintritt der Schwangerschaft die Schilddrüsenmedikation angehoben werden. Und wenn man einen Therapeuten hat, der das mit einem vernünftig macht und der den TSH wirklich auch ganz regelmäßig überprüft und auch die anderen Werte nach Möglichkeit und halt einen da perfekt einstellt, weil das ist ja immer nur Statistik, ne? Es kann sein, dass es für dich nur 10% sind und für den nächsten 40, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht. Was noch hinzukommt, ist, dass viele Schwierigkeiten haben mit einer Gelbkörperhormonschwäche zusammen mit dem Hashimoto-Thyreoiditis und dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, die Frühschwangerschaft mit Progesteron zu unterstützen. Unter diesen beiden Maßnahmen ist das Risiko nicht erhöht, aber es müssen halt diese Sachen beachtet werden. Ja, auch da, also es gibt von mir auch ein Wissenspaket Hashimoto und Schwangerschaft und Stillzeit über die Osteomühlenhöfe. Ich weiß nicht, ob das für euch okay ist, sowas mitzupitchen.
Wo gibt's das? Wo kann
also
man das
ich war ja bis, also bis Anfang dieses Jahres war ich Teilhaberin bei der Autoimmunhilfe. Das ist so ein Patientenportal quasi. Jetzt bin ich nicht mehr bei der Autoimmunhilfe. Also mein Geschäftspartner und ich haben uns getrennt. Aber meine Kurse gibt es weiterhin. Also insofern kann man da...
Das heißt Online-Kurs also, oder wie ist das dann? Was ist das
ja,
genau?
Ja, also es sind so Online-Kurse. Also die Wissenspakete sind im Prinzip, wie der Name sagt, Wissenspakete. Das sind halt Videos von mir. Das sind immer so 10-12 Stunden Videomaterial zu einem Thema.
Krass. Ah, cool. Okay, das werden wir auf jeden Fall mal irgendwo einbinden bei uns in die Shownotes, weil da gibt es bestimmt einige, die da sehr großes Interesse dran haben.
Vor allem 10% der Frauen halt tatsächlich. Und dann die alle gerade schwanger sind, das ist schon nicht wenig. Ne? Also es betrifft schon echt viele. Ja. Und wenn die jetzt aber so ein bisschen Panik bekommen, was rätst du denen, wenn die nicht so einen mega guten Frauenarzt haben, der das nicht so richtig betreut, der irgendwie, weißt du, dass man einfach so mal einen Tipp bekommt, was man dann macht, wenn man schwanger ist?
Ganz, ganz schwierig, weil ich kann jetzt ja auch niemandem raten, selbstständig seine Medikation zu erhöhen. Und da bin ich auch kein Freund von, weil das muss dann ja auch kontrolliert werden. Ja. Und ich weiß, gute Frauenärzte sind schwer zu finden. Deswegen ist das halt echt, also im Zweifelsfall sich einfach umhören im Freundeskreis und so, wie zufrieden einfach Freundinnen und so mit ihren Frauenärzten sind und sonst auch wechseln. Weil das ist halt super wichtig. Und halt ganz, ganz wichtig, es kann halt auch sein, dass einfach alles völlig problemlos geht. Also wir sind erstaunlich widerstandsfähig. Also der Mensch an sich
und Frauen natürlich. Man kennt natürlich als Ärztin vielleicht auch viele Negativfälle, weil man einfach natürlich die mitbekommt. Die anderen gehen vielleicht einfach, die laufen ja so nebenher und die bekommt man vielleicht auch nicht so zu hören, zu sehen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, stimmt. Wobei, also ich arbeite ja sehr, sehr wissenschaftlich und wenn ich was sage, dann basiert das meistens auf irgendeiner Studie. Okay. Und also das Miscarriage-Risiko ist etwa 14% erhöht. Also das ist leider so.
Okay. Aber das ist ja eine angenehmere Zahl, als wenn man jetzt denkt, das ist bei 50% der Frauen irgendwie mega schwierig. Absolut. Aber 14%, hey, darauf können wir uns einigen.
Sehr gut.
Drauf. Da nehmen wir die Hand drauf.
Okay, und
deine Kurse kann man dann aber auch man kann mit diesen Kurs machen und du unterstützt einen auch so ein bisschen mit Rat und Tat und stehst einen beiseite, wenn man irgendwie...
Nein. Also wie gesagt, ich bin halt auch nicht mehr drin in der Autoimmunhilfe und deswegen, also das sind Sachen, die ich erstellt habe, aber ich habe damit quasi nichts mehr zu tun. Also weder beantworte ich da noch irgendwelche Fragen noch, also ich bin halt nicht mehr Teil dieser Firma und dementsprechend.
Okay, aber weil du meintest deine Online-Kurse oder deine Kurse meintest du, glaube ich?
Das Videomaterial ist schon da.
Genau, es sind Kurse, die man quasi selbst macht. Also es ist rein alles aufgezeichnet ohne
Tutorials.
Sozusagen, genau. Okay. Also wer mich persönlich greifen will und halt Sachen von mir quasi persönlich hören will und ist mein Instagram-Account die beste Adresse. Also das ist so das. Und ich habe jetzt auch meine eigene Homepage, wo ich halt anfange, eigenes Material auch mit drauf zu tun und so. Aber insgesamt ist bei Ärzten, wir dürfen laut Berufsrecht nichts zu Einzelfällen sagen außerhalb eines Behandlungsverhältnisses. Deswegen ist halt und das ist leider was, was auch, also wenn man, wenn einem ein Kollege dumm kommen will, dann wird halt gegen einen quasi agiert, ohne dass man da groß Chance hat, sich zu wehren. Und ich hatte das halt auch schon mal und dementsprechend, also ich beantworte keine Fragen per E-Mail oder per Instagram-Nachricht oder so zu
Ja. Das kennen wir von unseren Hebammen, das ist echt immer schwierig. Ja. Okay, dann wollte ich noch mal ganz kurz das Thema Ernährung anschneiden. Sonst haben wir die wichtigsten Themen quasi einmal angeschnitten. Ja. Wir haben den Kuchen angeschnitten, apropos Kuchen. ich habe hier eine Hörerin-Frage und dann können wir noch mal ein paar andere Fragen kurz durchgehen. Sie fragt, ist es zwingend notwendig oder ratsam, auf Gluten, Milchprodukte, Soja, Alkohol zu verzichten? Oder macht die Dosis das Gift? Und sie sagt auch, dass sie nach 2 Gläsern Wein am Abend, und so geht's mir auch, am nächsten Tag den Kater des Todes hat, den Kater des Todes hat, und ob das auch mit Hashimoto zusammenhängt.
Das ist Alter.
Und nach 2 Gläsern?
Du bist alt.
Also, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Muss ich zwingend auf die Sachen verzichten? Nein, nur wenn du wirklich empfindlich darauf reagierst. Ich würde jedem empfehlen, das am Anfang zu tun und dann nach und nach die einzelnen Sachen wieder einzuführen und wenn man sich unsicher ist, tatsächlich testen zu lassen. Weil da dann auch mal gefragt wird, was testen? Also hinsichtlich Gluten sind es Gliadin und Transaminase, Antikörper, die sollen optimalerweise im Stuhl getestet werden, weil der Darm ist ja der Ort des Geschehens. Und für alle anderen Unverträglichkeiten würde ich Lymphozyten-Transformationstests empfehlen. Die kürzen sich ab LTT. Nur damit man mal das mal gehört hat, IgG-Tests, das ist das, was normalerweise so angeboten wird, davon würde ich abraten. Jetzt einfach mal so ganz kurz zusammengefasst. Wer wissen will, warum und so weiter, muss mir leider folgen. Ich erzähle da immer ab und zu mal was.
Also Dr. Simone Koch auf Instagram.
Weil sonst sitzen wir hier noch 2 Stunden und dann haut mir mein Freund irgendwann was auf den Kopf, weil wir an den Strand wollten. und zerrt mich an den Strand. Also zum Beispiel für mich, das finde ich halt immer so als Beispiel. Ich habe Zöliakie, das ist halt auch erst im Rahmen der Hashimoto-Thyreoiditis diagnostiziert worden. Übrigens 14% aller Hashimoto-Patienten haben auch Zöliakie. Das ist
schon wieder 14.
Koprävalenz, ja, keine Ahnung warum. Vielleicht eine schöne Zahl. Dann darf man es halt niemals nicht wieder essen, nicht mal in kleinen Krümeln. Tatsächlich reagieren sehr, sehr viele mit Hashimoto-Thyreoiditis auf Gluten. Aber wenn das halt zum Beispiel in einem richtig tollen Sauerteigbrot verarbeitet ist oder so, dann können viele das halt so dann auch essen, die halt keine Zöliakie haben. Ich zum Beispiel vertrage aber Milchprodukte super, vor allen Dingen Milchprodukte von Ziege und Schaf. Das ist ein ganz großer Unterschied, welche. Ich vertrage überhaupt keine Hülsenfrüchte. Andere kommen aber mit Hülsenfrüchten gut zurecht. Ich vertrage gar keine Samen und Saaten. Das kann für andere aber auch ganz gut sein. Also das alles, darum geht es in Autoimmunhilfe, also in meinem Buch Autoimmunhilfe ist beim Südwestverlag erschienen, da ist das alles genau aufgedröselt, was, wie, warum, wieso, das zur Ernährung. Cool. Und dann war die zweite Frage, achso, mit dem Alkohol, genau. Also das ist, bezieht sich auch wieder auf die Sachen, auf die Sachen, die ich schon vorher auch gesagt habe, die Leber ist krass beschäftigt. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis mit meistens halt Östrogendominanzen, Insulinresistenzen, Sachen, die nicht so gut funktionieren. Und oft kommt noch eine Histaminkomponente dazu, weil der Darm spielt auch meist eine große Rolle. Wenn der Darm entzündet ist, kann er Histamin nicht vernünftig abbauen. Und dann kann, also das kann halt auch mit zu einem schwereren Kater beitragen. Und ist durch die Hashimoto laufen halt auch die ganzen Entgiftungsprozesse langsamer. Und dementsprechend fällt mehr, also wovon man Kater kriegt, ist Ameisensäure, Acetaldehyd. Und das ist die zweite, also Alkohol wird in 2 Phasen entgiftet. Und nach der ersten Phase fällt halt Acetaldehyd an und das macht den Kater, wenn die zweite Phase nicht richtig sauber läuft. Und bei Hashimoto-Thyreoiditis ist die zweite Phase halt oft verlangsamt und dann hat man den Kater des Todes. ich kenne das auch, war bei mir auch so, ist inzwischen nicht mehr so. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erstrebenswerte Punkt sein sollte, aber wenn man, wieder quasi komplett genesen ist und es einem super geht, dann kann man auch wieder mehr als 2 Glas Wein trinken.
Du bist unsere Zukunft. Okay, cool. Danke. Danke. Dann entlassen wir dich an den Strand und folgen dir auf Instagram, damit wir wissen, wie du dich ernährst und dir alles nachmachen. Ich habe dir schon sämtliche Mehle und so nachgekauft. Na klar.
Sehr gut.
Ich habe deine Gutscheincodes alle schon verwendet.
Super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ja, mega. Also wir sagen erstmal ganz kurz Tschüss zu den Laudinators und du bleibst kurz dran.
Tschüss, Laudis. Tschüss, Laudis. Haschis. Ihr kleinen Haschis.
Tschüss, Haschis. Tschüss.